Welcome to Black Wine.
Herzlich willkommen zu Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia.
Hello, hello.
Wir sind zwei afrodeutsche Girls, die bei einem Gläschen Wein oder manchmal auch mehr über alle Themen sprechen, die uns gerade so bewegen.
Genau, uns gibt's jeden letzten Sonntag im Monat zu hören. Also schaltet ein für Good Talks, Good Wine und Good Vibes. Cheers!
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer 18. Folge Black Wine, hosted by Gregorin and Cynthia.
Hi Leute, ist schon wieder ein Monat vergangen. Wir haben heute einen Interviewgast, freuen uns voll drauf. Gregor, du machst mal weiter mit der Vorstellung.
Genau, aber zunächst einmal, Cynthia und Melanell sind ja hier schon schön am Trinken, also würde ich vorschlagen. Wir cheersen auf jeden Fall mal auf unsere gemeinsame Folge heute. Ich habe gesehen, Cynthia, du hast einen Rotwein, oder?
Mhm, ich trinke heute einen Dornfelder. Mhm. Schmeckt super
gut. Ein ganz
gut.
Edler Tropfen.
Mhm, das ist echt gut. Melanell, was gibt's heute bei dir?
Was gibt's bei dir Feines?
Bei mir gibt's Gewürztraminer. Mhm.
Huh?
Yeah. So you are drinking wine, but you don't know the wine game. Okay.
Was für ein Gewürz?
Gewürztraminer. Okay, Leute, wenn wir uns live sehen, dann bringe ich euch den mit, Mann.
Ich habe das noch nie gehört.
So lecker.
Okay.
Ja, wie? Naja, okay. Ist okay.
Okay, und heißt es ein Weißwein, oder?
Es ist ein Weißwein.
Genau.
Es ist ein Weißwein. Kennt ihr den Muscadella?
Mhm, den kenne ich.
Ja, der geht so in die Richtung, aber ist noch ein bisschen süßer.
Ach, süßer.
Okay, bei süßem Wein bin ich eh raus.
Das sind wir raus, ja.
Aber wir cheersen heute auch auf was ganz, ganz Besonderes. Die Gregor hatte Geburtstag am 25. Mai. Cheers, cheers, happy, happy birthday.
Happy birthday to you.
Das ist schon ein bisschen planlos, dass du nichts trinkst, Gregor.
Ja, ich weiß. Nächstes Mal stoße ich wieder mit euch an.
Egal, cheers to you.
Cheers. Cheers. Und heute haben wir ja zwei Togolesinnen an Bord, also die Melanell und mich. Wir hatten ja schon einmal ein Cheers auf der Sprache Ewe, da habe ich ja gemeint, La Messe, sagt man da. Du hattest jetzt aber auch nochmal was anderes.
Ja, bei uns, also Wort. Wir sagen auch Naisonlo. Das heißt so viel wie es soll laufen, also dass genau. Es gut runterläuft. So.
Ja. Also was? Naisonlo?
Naisonlo, genau.
Okay, nee, so low.
Okay, nein.
Hallo.
Nee, so low.
So low.
Okay, ich lasse es.
Ja, brauchst noch ein paar Teaching Lessons.
Nein, bei uns ist halt mit der Betonung super schwierig. Oder was heißt schwierig? Es ist halt, es geht und fällt viel mit der Betonung.
Extrem. Sonst heißt es wieder was komplett anderes. Ne?
Ja.
Ja, aber wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute da bist, Melanell.
Ich freue mich, da sein zu dürfen.
Wir beide kennen uns ja schon ziemlich lang. Also ich glaube, jetzt müssten tatsächlich über 10 Jahre sein, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Mhm. Ja, im schönen Augsburg damals kennengelernt, wo du Bekannte hier besucht hast, die direkte Nachbarn von mir sind.
Ja, stimmt.
Genau, wo du damals noch bei deinen Eltern in Rheinland-Pfalz gewohnt hast, in einem kleinen Dorf da.
Lang ist's her
und mir ist direkt dein pfälzischer Dialekt aufgefallen und ich dachte mir so, wow, wie geil.
Aber ich fand, dass ich gar nicht so viel Pfälzisch gesprochen habe. Ich habe schon viel Hochsprache gesprochen.
Wow. Hä?
Wenn ich wollte, konnte ich Pfälzisch sprechen, aber eigentlich habe ich Hochdeutsch gesprochen.
Ja, eine kleine Anekdote hierzu. Wir saßen mal im Zug. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da hingefahren sind. Ich glaube, irgendwie nach München oder irgendwie so. Saßen im Zug, hatten voll Fun, haben halt Scheiße gelabert. Die Passagiere neben uns. Dann irgendwann so, also jetzt muss ich euch wirklich ansprechen, weil das ist so lustig, dass du so krass Pfälzisch sprichst. Und ich dachte so, es war halt einfach ein Merkmal, ein schwarzes Mädchen damals, schwarze Frau zu sehen, die halt so einen krass pfälzischen Dialekt hat. Das war schon
aber
geil.
Das wollte ich damals so.
Ja?
Nein.
Das wolltest du so.
Also ich bin immer noch der Meinung, dass ich nur Pfälzisch gesprochen habe, wenn ich tatsächlich wollte und nicht, also so im, naja, okay, vielleicht auch nicht, weiß nicht.
Nein, aber auf jeden Fall bist du mittlerweile Poetress, Autorin, Speakerin, Moderatorin, Blacktivist und Coach für Empowerment wie auch Antirassismus. Hast jetzt auch kürzlich dein Studium abgeschlossen. Auch
herzlichen Glückwunsch
dazu nochmal.
Dankeschön.
Dazu. In Romanistik und Historik. Ja, wir sind sehr stolz auf dich.
Danke.
Ja, und jetzt geht's dann bald nochmal richtig los.
Mhm. Ja, zu neuen Ufern.
Zu neuen Ufern, genau. Und ja, es ist echt spannend zu sehen. Wie gesagt, wir kennen uns jetzt irgendwie schon seit über 10 Jahren und es ist für mich einfach so krass zu sehen, was du jetzt machst, deinen kompletten Werdegang einfach auch, weil ich weiß nicht, ob ich vor 10 Jahren gedacht hätte, dass du irgendwann mal in diesem Feld auch einfach professionell arbeiten würdest. Das ist jetzt nicht nur privat, sage ich jetzt mal, machst, sondern ja auch wirklich als Beruf beziehungsweise vielleicht sogar Berufung siehst. Correct me if I'm wrong.
No.
und es ist halt irgendwie mega schön zu sehen. Und ja, darüber möchten wir heute so ein bisschen sprechen. Es ist jetzt 1 Jahr her mit dem Tod von George Floyd, wo auch in Deutschland natürlich nochmal die Rassismusdebatte in ganz andere Formen, glaube ich, angenommen hat, würde ich tatsächlich sagen.
Ja.
Und du hast damals auf der Black Lives Matter Demo in Mannheim, war das, am 6.6.
Genau.
Eine sehr coole, inspirierende, emotionale Rede gehalten, die, glaube ich, viele schwarze Brüder und Schwestern so krass fühlen konnten. Es ist extrem viral gegangen. Und
über 50.000 Views, ne?
Haben wir letztens nochmal nachgeschaut.
Ich habe nochmal nachgeguckt.
Danke, ja, in der Tat, das ist crazy. Ja,
voll. Ja, also wir kennen uns ja tatsächlich leider noch nicht persönlich, aber ich habe irgendwie das Gefühl, als hätten wir uns schon längst kennengelernt. dadurch, dass ich auch so viele Geschichten auch von dir gehört habe, auch früher und so. Ich hoffe, wir lernen uns irgendwann
mal kennen. Und der Plauderkästchen.
Ja,
Gregor, kennst du, ja? Das sind ja, bitte nicht alles, was Gregor sagt, weil Gregor lügt. Sie lügt. Hatte schon immer, wird sie auch immer machen. Guck, wie sie lacht.
Ich bin noch in meiner Geburtstagswoche, ja? Please, keine Beleidigungen. Ja, okay.
Also, Gregor verdreht ein bisschen die Tatsachen.
Okay, nee, back to the story. Auf jeden Fall, das Video ist super, super cool. Also, ich fand es mega, als ich das erste Mal gesehen habe. Wow, ich war richtig berührt. Ich war auch so, also ich habe so den Hut gezogen, weil ich mir dachte, krass, sie stellt sich einfach dahin vor diesen ganzen Leuten und hält so eine krasse Rede, so richtig emotional, so richtig, also man hat auch gesehen, wie es dir dabei ging. Und also uns wird's halt voll interessieren, wie es halt für dich einfach war, erstens mal die Rede zu schreiben und dann sich da wirklich hinzustellen vor diesen ganzen Leuten in Mannheim, wie Gregor schon gesagt hat, war ja auch eine viel größere Menge als jetzt bei uns in Augsburg. Also richtig krass. Wie war das so für dich? Erzähl mal.
Boah, dieser ganze Prozess um schwarze Haut auf weißem Boden, das ist ja der Titel der Rede, ist ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist eigentlich ein Hoch und ein Tief gewesen oder mehrere Höhen und mehrere Tiefen. Mhm. Und in diesem Moment verbindet sich halt für mich super oder hat sich super viel verbunden, weil auf der einen Seite ich halt noch nie meine Texte so öffentlich nach außen getragen habe. Das ist das erste Mal. Und ich glaube, manche wussten gar nicht, dass ich schreibe oder dass ich überhaupt irgendwie in der Lage bin, solche Dinge in Wort und Schrift zu bringen. Und wenn man so schreibt, dann realisiert man eigentlich erst mit der Reaktion des Publikums, was man da eigentlich gerade geleistet hat. Und das war an dem Tag ganz genauso. Ich habe, also erstens mal bin ich dahin und habe gar nicht mit so vielen Leuten gerechnet, weil ich halt, also sie haben gesagt, Silent Demo und so. Und ich so, ja, okay, wollt ihr denn SpeakerInnen? Nee, haben wir nicht geplant. Ich so, ja gut, okay. Dann komme ich trotzdem. Und dann war es irgendwann so kurzfristig doch die Entscheidung, ist dann doch die Entscheidung gefallen, dass es Speaker, Speakerin geben wird. Und dann habe ich gemeint, okay, alles klar. Kam dann da an und ich war geschockt. Das Krasse war ja auch einfach, weil ich diesen Platz Tag für Tag betrete. Das ist ja der Uni-Campus. Und ich war schon so oft auf diesem Ehrenhof gestanden und habe auch da wieder alle möglichen Emotionen durcherlebt. Aber an diesem Tag war dieser Hof so voll. Und ich habe ihn noch nie so voll gesehen. Und beim Zugehen auf diese Bühne habe ich gemerkt, wie meine Beine angefangen haben zu zittern und in meinem Kopf nur so, Girl, do you know what you're actually doing? I'm like, no, I don't know. Und dann stand ich hinter dieser Bühne und plötzlich kam dann, es war wie im Film, ich war wie im Film. Und dann kam plötzlich die Organisatorin auf mich zu und meinte so, du bist dann dran als nächstes. Ich so, okay. Die so, kannst du dann? Ich so, ja. Und vor mir war noch ein anderer Redner und dann bin ich auf dieses Ding gestiegen und stehe oben und denk mir, wow. Man hat, also die standen bis zur Straße, 6000 Menschen und ich denk mir so, Und als ich dann einfach angefangen habe, ich weiß nicht, was das war, aber ich kann es auch nicht richtig beschreiben, aber das ist, glaube ich, diese Melanelle in mir. Like, this boldness, ich war echt so, als ich das Video später gesehen habe, ich mich gefragt, bist du das? Hast du das echt gemacht? Und dann hast du das auch wirklich also so durchgezogen mit all den Emotionen, mit der Wut, mit der Trauer, mit allem und trotzdem diese Rede geschmissen. Ich war, also ich bin von mir selbst positiv überrascht, auch geflasht und so stolz auf mich. Und ich muss auch sagen,
kannst du auch
durch die ganzen Momente, Dankeschön, durch die ganzen Momente durch hat es mir halt voll geholfen zu sehen, dass ich halt nicht alleine bin, dass unsere Geschwister da sind, dass ja, dass man halt einfach diesen Rückenwind, diesen Support hat einfach und auch das, die Rückmeldung vom Publikum mit dem Klatschen, mit dem Weinen, mit dem Schreien. Es hat sich ja dann auch irgendwann nach 2 Minuten ein älterer Mann dahingelegt und er lag die ganze Rede einfach mit dem Kopf Richtung Boden. Lag er die ganze Zeit da und hat seine Arme so auf den Rücken gemacht und so, also um zu symbolisieren, dass wir in Ketten liegen so. Und ich war einfach, das war so viel. Und nochmal auf den Punkt zurückzukommen mit dem Schreiben. Also, schwarze Haut auf weißem Boden ist eigentlich ein Produkt von, würde ich mal wirklich sagen, 15 Jahren Rassismuserfahrungen, die man auch so Revue passieren lässt, bewusst reflektiert. Und ich habe, als ich schwarze Haut auf weißem Boden verfasst habe, der Text ist ja schon älter, so fast 2 Jahre jetzt bald, habe ich einen Job angenommen. Das war mein erster Job in dieser Antirassismus-Szene. Und ich weiß nicht, wer von euch von Tupac Gettes Buch Exit Racism gelesen hat, aber da geht's ja um Happyland. Und in diesem Projekt dachten sich die VeranstalterInnen oder diejenigen, die das Konzept für Happyland ins Leben gerufen haben, es wäre cool, Happyland zu erbauen. Also die haben wirklich ein Happyland erbaut mit einem Wohnwagen, mit grünem Rasen, mit Lampignons und innerhalb dieses erbauten Happylands stand ich als schwarze Person und musste dann weiße Menschen darauf ansprechen, ob sie nicht Lust hätten, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen und aufgeklärt zu werden. Also haben sie einfach einen Ort kreiert, der ja eigentlich schon so in unserer Realität existiert, aber für mich noch schmerzhafter war, weil ich auf weiße Menschen zugegangen bin und ich gefragt habe, hey, wir haben gerade dieses und dieses Projekt, das setzt sich mit Rassismus auseinander, wollen sie denn nicht reinkommen und sich damit auseinandersetzen? Und dann kam einfach die Antwort nein. Und es war für mich so, wow. Und das habe ich 4 Wochen lang durchgemacht. Und danach habe ich mich hingesetzt und habe diesen Text geschrieben. Ich war pissed. Ich war traurig, ich war wütend, ich war ihr und euer Privileg und habe wirklich alles, was ich gefühlt habe, plus die 15 Jahre Erfahrung, die mich wirklich auch schon an den Rande des Wahnsinns immer wieder getrieben haben, habe ich einfach da reingepackt und so ist schwarze Haut auf weißem Boden entstanden.
Krass. Ja, ich glaube, manchmal also man realisiert manchmal selbst gar nicht, wie verletzt man eigentlich ist, bis dann irgendwie gewisse Dinge passieren und das einen total überrumpelt. Also bei mir persönlich war das ehrlich gesagt so mit dem Tod von George Floyd und dann irgendwie auf Instagram, einfach in den sozialen Medien, alle sprechen plötzlich über das Thema Rassismus. Da habe ich erst mal realisiert, wie viel ich persönlich eigentlich immer in mich hineingefressen hatte. Bis zu dem Zeitpunkt. Und dann ist auch bei mir irgendwie, sind alle Dämme gerissen. Ich glaube, bei dir hat der Prozess schon auch ein bisschen früher angefangen, ja auch schon vor der Rede, dass du ja wirklich schon aktiv warst, auch deine Stimme aktiv gegen Rassismus auch oben hast, auch auf Instagram. Das fing da ja schon ein bisschen länger an, aber das war für mich noch etwas, wo ich damals noch nicht so richtig, keine Ahnung, wo ich mich noch nicht so öffnen konnte und wollte. Aber dann eben vor einem Jahr war bei mir dann irgendwie auch der Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, hey, ich trage das irgendwie auch mal nach außen, was ich eigentlich sonst nicht mache. Und was ich bin halt einfach auch generell privat nicht so der Mensch, ne, der dann über seine Gefühle spricht. Und umso schwerer fällt es mir, das eigentlich im Podcast zu machen oder dann eben irgendwie auch auf Instagram oder sonst wo.
Aber umso mutiger, dass ihr das macht. Also nochmal an dieser Stelle vielen Dank für die Einladung und mega, dass ihr einen solchen Podcast ins Leben gerufen habt, weil diese Stimmen, ich meine, was hätte ich darum gegeben, wenn ich einen Podcast von wunderschönen, smarten, schwarzen Mädels hören könnte und mir denken könnte, wow, die sind so wie ich. Aber sie reden, die sind da, sie reflektieren, sie bringen mich zum Lachen, sie machen, was sie wollen. Das ist so empowernd. Also vielen, vielen Dank für eure Arbeit.
Oh, danke.
Und ich weiß, es ist manchmal nervt, aber nein, you're doing a great job. Danke, wirklich.
Danke. Ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass wir jetzt es war jetzt gar nicht so geplant, aber es ist ja wirklich ganz genau ein Jahr her mit George Floyd.
Ja, genau.
Und unser Podcast hat jetzt auch bald einjähriges. Wie schnell die Zeit halt einfach auch schon wieder vergeht.
Ja, stimmt. Doch, ich kann mich erinnern. Kurz danach habt ihr dann auch gestartet. Ja, doch. Ja. Mega. Richtig cool.
Danke. Was uns noch interessieren würde, ist, wann hast du eigentlich mit dem Schreiben angefangen? Also es war etwas, was für mich plötzlich sehr überraschend kam. Ne? Plötzlich hier auf Instagram sehe ich, dass du hier einen Text nach dem anderen Haus raushaust und ich denke so, wow, what the fuck? Und ich wusste das halt einfach gar nicht und wir kennen uns ja schon so lange.
Yeah.
Und,
this is the Scorpio in me. Das ist wirklich das Skorpion in mir. Ich bin sehr mysteriös. Also ich teile irgendwie gar nicht so viel, aber anscheinend genug, um auf meine Berufung zu finden. Ich schreibe schon, seitdem ich 12, 13 bin.
Okay. Ja.
Also jetzt bald 15 Jahre auch.
Ja.
Und ich habe nie geteilt, also was heißt nie geteilt? Ich habe geschrieben. Und natürlich mal im Rahmen von der Schule oder so immer mal wieder geteilt. Also die erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, oh, du hast ein Talent, ist dann auf der Realschule gewesen. Da habe ich eine Geschichte geschrieben und meine MitschülerInnen haben mir es aus der Hand gerissen, wollten den unbedingt lesen und fanden das so gut. Aber die Rückmeldung von meiner Lehrerin war nicht so positiv, deswegen habe ich mich da nicht so weiterhin mit befasst. Und habe aber immer weitergeschrieben. Und dann habe ich irgendwann im Gymnasium auch so gemerkt, ich habe dann da auch, das war, glaube ich, so eine kleine Rede oder so. Und ich hatte so ein paar witzige Redewendungen und so Sachen drin. Und dann haben einfach alle geklatscht. Und ich war so, okay, was geht da?
War anscheinend gut.
Nicht. Ja, irgendwie, ne? Und dann habe ich immer noch nicht den Mut gefunden gehabt, zu sagen, okay, ich teile das jetzt. Dann in der Uni, ich meine, das ist ja auch wieder so, das sind ja so verschiedene Ebenen, ne? Schreiben ist nicht gleich Schreiben. Es gibt das wissenschaftliche Schreiben, es gibt Poesie, dann Lyrik, Drama. Es gibt so viele verschiedene Richtungen. Und dann kam ich halt an die Uni und dann war das irgendwie so, ja, auch nicht, also die erste Rückmeldung war katastrophal. Und da dachte ich mir auch so, boah, nee, vielleicht kannst du doch nicht schreiben. Und dann ist es wie Schuppen von meinen Augen gefallen. So, das ist das, was du kannst, was du machen solltest. Und dann habe ich mich auch nicht mehr halten lassen. Und das kam auch alles mit schwarzer Haut auf weißem Boden, weil ich den Text schon mal vorgetragen habe und alle waren so, okay, boom, du hast richtig reingehauen. Das war krass, das war krass, das war krass, das war krass. Und habe ich gemerkt, okay, du kannst gut schreiben. Das ist echt.
Du so schlecht das, ist es gar nicht, genau.
So schlecht ist es gar nicht. Du solltest daraus was machen. Und dann war ich so, bestimmt von Angst. Das weiß ich noch, es war in Berlin. Da war ich bestimmt von Angst. Ich so, boah, wer bin ich schon? Und wer will das hören? Und was kann ich schon? Und so ganz viel internalisierter Rassismus, ganz viel internalisierte Selbstzweifel, die mir auch immer wieder mitgegeben worden sind auf dem Weg. Und dann habe ich gesagt, nein, ich breche damit. Heute und für immer, ich spreche jetzt. Ja, lieber laut als leise, das habe ich damals noch in meinem Kopf gesagt. Und dann habe ich den ersten Text losgesendet. Und seitdem weiß ich auch nicht. Es ist irgendwie, als hätte ich mein Zuhause gefunden. Und es ist richtig schön. Weil ich finde das so cool.
Das merkt man bei dir auch. Also
ja, ich finde auch, der Glow ist ganz anders.
Auch. ja, also ich kann unsere ZuhörerInnen auch nur wirklich bekräftigen, dass sie sich Melanels Profil mal anschauen auf Instagram.
Wir verlinken es auf jeden Fall.
Das sowieso, genau.
Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass schwarze Haut auf weißem Boden, dass das dein erster Text war, das dieses Thema quasi behandelt hat, Rassismus.
Ja.
Wirklich, ach, okay, krass. Und dann gleich so.
Ja.
Wow, okay.
Also ich hab immer, boah, Rassismus und ich, wir haben, also die Erfahrung habe ich schon immer gemacht, aber ich bin halt in einem kleinen Dorf aufgewachsen und ich war halt die einzige Schwarze. Mhm. Und es gab, also überall, wo ich war, war ich immer die einzige Schwarze. Und ich habe nie irgendwelche Stimmen wie Natasha Kelly. Ich hatte da nie Zugang zu. Wie denn auch? Also ja. Für mich war das unerreichbar oder nicht mal undenkbar. Undenkbar. Undenkbar, dass jemand auf Deutsch über Rassismus spricht, aufklärt, dass es Begriffe gibt, dass das eine Wissenschaft ist und nicht irgendwie bloß eine subjektive Meinung. Das war für mich eine absolut krasse Erfahrung. Also dieser Switch, das war, wie du vorhin gesagt hast, Gregor, es ist einfach ein Damm gebrochen und dann wurde ich sauer, weil ich mir dachte, ihr wisst das und dann stellt ihr euch wirklich in unsere Schulen und könnt solche Sachen lehren. Ohne Zweifel und ohne Skrupel. Nein. Das ist so.
Ja, aber es ist wirklich krass, ne, wie wenig man als schwarze Person, die in Deutschland aufwächst, über Rassismus auf einer wirklich wissenschaftlichen Ebene weiß. Es ist wirklich für mich, ich dachte mir, wow, ich bin jetzt 29 Jahre alt und habe jetzt irgendwie vor wenigen Jahren, wenn nicht erst wirklich letztes Jahr, mich so krass mit diesem Thema beschäftigt, wo ich mir dachte, ey, was habe ich über 20 Jahre meines Lebens gemacht? Ne? Also es war für mich auch der Wahnsinn, aber für mich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist einfach jetzt auch viel leichter, über Rassismus zu sprechen mit anderen, weil ich einfach ganz anders auch meine Gefühle klar machen kann oder beziehungsweise auch darüber hinaus, dass es eben nicht nur über meine persönlichen Erfahrungen geht, sondern dass ich einfach auch viel besser erklären kann, was es generell für Auswirkungen hat. Das konnte ich vorher immer nicht und dadurch hatte ich, glaube ich, einfach auch Angst, überhaupt dieses Thema anzusprechen, weil ich dann gar nicht wusste, okay, was für Argumente soll ich jetzt bringen, außer irgendwie, ja, ich habe da mal erlebt, dass mich jemand blöd geschimpft hat. So, weißt du?
Ja.
Aber mehr kannst du dann in dem Moment nicht sagen.
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist, und das, da muss ich auch nochmal an dieser Stelle appellieren, vor allem an schwarze Menschen, es ist nicht in eurer Verantwortung, Dinge zu erklären. Ihr müsst euch überhaupt nicht in der Position wiederfinden, wo ihr Dinge erklären müsst. Aber für euch und euren eigenen Schutz, für euer Wissen, ist es einfach für meiner Meinung nach essentiell, sich damit auseinanderzusetzen, was Rassismus auf wissenschaftlicher Ebene überhaupt bedeutet, was es für Auswirkungen hat, woher das kommt. Weil Wissen ist Macht. Daran ändert sich nichts. Und das, was du weißt, kann man dir auch nicht nehmen. Und in dem Moment, in dem du eben dich wieder angegriffen wirst und genau diese Argumente parat hast, die dich vielleicht auch einfach schützen und dir auch vielleicht, wenn du dann sagst, nee, ich will dazu nichts sagen, aber dir zumindest das Gefühl geben, boah, lass die labern. Ja. Lass die einfach labern, weil die haben keine Ahnung.
Ich weiß,
das ist Wissenslücke. Genau. Ja, ich weiß, wie es ist. Und deswegen kann ich es wirklich nur jedem an Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen, weil das einfach auch eine Art von Empowerment sein kann, und auch generell darüber hinaus, was, nicht nur was Rassismus ist, sondern auch welche Geschichte schwarze Menschen mit sich bringen und wie viele Facetten es davon gibt. Es ist so deep. Ich meine, wir sprechen immer von Königen und Königinnen, aber wissen oder verstehen, glaube ich, gar nicht, dass das nicht einfach so dahergesagt ist. Es gab Königreiche in Afrika, bevor der Kolonialismus begonnen hat. Kosch, das Königreich von Ghana. Es ist so, Mali, oh mein Gott. Das sind so viele unfassbar wichtige Informationen, die uns vorenthalten werden. Und wir müssen denen auf den Grund gehen, einfach um auch uns selbst nochmal zu stärken, unsere Wurzeln nochmal besser kennenzulernen und zu wissen, die können so viel sagen am Ende des Tages, wir wissen, wer wir sind.
Ja.
Voll.
Ja, total. Und ich glaube einfach auch, dass das für so viele heranwachsende schwarze Menschen jetzt so wichtig wäre. Und ich finde es schade, dass wir tatsächlich ganz, ganz, ganz weit weg, vielleicht bin ich einfach pessimistisch, aber ganz weit weg davon sind, Rassismus als Lehre tatsächlich einfach auch in den Schulen zu haben. Ja, also ich sage das immer wieder, ich habe das jetzt, glaube ich, auch schon des Öfteren in unserem Podcast erwähnt, wenn ich meine kleinen Cousins und Cousinen anschaue, wie die gerade aufwachsen, wie sie sich eben nicht empowernd fühlen, nicht repräsentiert fühlen, wie mir das einfach wehtut. Also es tut mir wirklich so extrem weh und das können halt viele nicht nachvollziehen.
Ja, aber was ich glaube, ich komme auch immer ganz drauf an. Sorry.
Nee, ich finde einfach, was sich dahingehend irgendwie ein bisschen geändert hat, jetzt nicht krass, aber ich meine, wir drei können jetzt einfach schon sagen, dass wir in sehr vielen Situationen einfach immer die einzigen Schwarzen waren, ne? Also keine Ahnung, jetzt wirklich bis spät, bis Anfang 20, immer die Einzigen, in der Schule meistens die Einzigen und so weiter. Ich glaube, das ändert sich gerade, weil ich sehe jetzt auch hier in unserem kleinen Augsburg viele Gruppen von schwarzen Teenagern, die zusammen abhängen. Das hatte ich tatsächlich früher nicht und ich hatte immer, wenn Rassismus mir widerfahren ist, war das in dem Moment ein Me-Problem. Ich hatte niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte, außer meine Mutter zum Beispiel. Aber das ist wieder ein ganz anderer Diskurs, über dieses Thema mit deinen Eltern darüber zu sprechen, als mit einer Freundin, einem Freund, der genau denselben Scheiß irgendwie durchgemacht hat. Oder ihr habt es sogar zusammen durchgemacht in dem Moment. Ja. Das ist was ganz anderes. Und ich finde, das ändert sich jetzt einfach ein bisschen, weil wir einfach mehr werden. Und das finde ich sau cool.
Ja, ich glaube auch, dass auf jeden Fall, wenn man also im Kollektiv diese Erfahrung teilen kann, das nochmal was ganz anderes ist, als eben, wenn man auf individueller Ebene immer das mit sich selbst ausmacht, so, ne, und mit seinen Gedanken. Und ja, da verändert sich auf jeden Fall einiges. Ich glaube aber und hoffe immer noch, dass halt auch trotz dessen die Jugend versteht, dass es noch mehr gibt als nur Rassismus. Also beschränken wir unser Schwarzsein nicht nur auf Rassismus. Unsere Person wird nicht durch Rassismus definiert und Rassismus definiert uns einfach nicht. Und es ist so wichtig, weil in so vielen Räumen, wo wir immer wieder reinkommen, ist das Schwarzsein gleich rassistische Erfahrungen. Okay, willst du darüber sprechen? Nein, dann nicht. Okay, darf ich das jetzt noch sagen oder darf ich das nicht sagen? Du bist mehr als das und das ist wirklich wichtig.
Auf jeden Fall. Also, es ist wirklich so. Ich meine, wir haben unseren Podcast gestartet, um auch einfach so ein bisschen aufzuklären. Das war jetzt echt auch ein Jahr teilweise voller Schmerz und irgendwie, dass es irgendwann genervt hat auch so ein bisschen, dass wir irgendwie jetzt auch schon mal so diese Phase hatten, dass wir uns dachten, ganz ehrlich, Leute, wir haben keinen Bock mehr, darüber zu sprechen. Ich sag's einfach so, wie es ist. Wie motivierst du dich? Also woher nimmst du dir die Kraft, weiterzumachen?
Also in allererster Linie, und es ist so plausibel, aber wir denken da nicht oft dran, sind Pausen. Also du kannst aus nichts schöpfen, wenn du nichts in dir hast. Du brauchst einfach Pausen. Und ich glaube, in diesem ganzen Trott, und bei mir ist es ja, also diese Mehrfachbelastung ist immer so ein Thema bei mir, weil ich ja dann damals noch studiert habe, dann irgendwie noch als wissenschaftlicher Hilfskopf angestellt bin, dann die Selbstständigkeit, also es ist viel. Und Gerade die Selbstständigkeit mit diesen Workshops bringt halt einfach auch mit sich, dass man halt eben auch viel diskutiert.
Aber jetzt geht's, glaube ich, wieder.
Okay. Genau. Ja, der Job bringt halt auch, also auf dieser Anti-Rassismus- und Aufklärungsarbeit viel Diskussion mit sich und auch einfach sich selbst auch manchmal einfach da rausnehmen können. Und das sind einfach Pausen, die ich mir über den Tag halt auch mal gönne. So ein bisschen mich einfach rausziehen aus der ganzen Sache. Das hilft mir. Und natürlich mein Umfeld. Also ich habe halt das Glück, dass ich einfach mittlerweile mir ein sehr, sehr zuverlässiges und ein sehr gutes Netz aufgebaut habe von Menschen, von denen ich weiß, dass ich ja da auch schöpfen kann, bekomme, zurückgebe. Und das Schreiben gibt mir Energie, weil ich da einfach, das ist mein Ventil, alles rauszulassen, zu verarbeiten und dann wieder mit einem leeren Blatt Papier sozusagen am nächsten Tag zu starten. Und ansonsten auch meine Familie. Like, I love them and they love me. Und das tut gut. Ja, das sind so meine Anker und auf jeden Fall auch so die Hoffnung und auch die Zuversicht, dass wir was bewegen mit dem, was wir machen, mit unseren, dass wir unsere Stimme erheben, dass wir unsere Dinge aufschreiben, weitergeben für die künftigen Generationen und dass die halt eben auf das aufbauen können, worauf wir jetzt zum Beispiel auch schon aufgebaut haben. Weil das, was wir jetzt haben, ist ja nicht nur ein Verdienst von uns, das ist ein Verdienst von Jahrtausenden, Jahrhunderten von Befreiungskampf, was wir jetzt hier leben. Und so geben wir das hoffentlich dann auch an die nächste Generation weiter.
Ich finde den Punkt mit den Pausen finde ich mega gut. Und ich glaube, Diego, dass wir das unbewusst tatsächlich auch gemacht haben. Weil wie du vorhin schon erwähnt hast, dass wir irgendwie an einem Punkt gekommen sind, wo es einfach zu viel geworden ist. Und okay, es war jetzt nicht so drastisch, dass wir keinen Bock mehr hatten. Das auf keinen Fall. Aber es war einfach so auslaugend. Und dann haben wir eben andere Themen jetzt irgendwie ein bisschen fokussiert. Deswegen haben wir jetzt irgendwie Black Business, wollen wir jetzt auch mehr machen. Hatten letzte Folge auch schon mit Manuyo angefangen. Wollen halt ein bisschen andere Themen besprechen und ich glaube, das ist so eine Art Pause, die wir so machen, aber am Ende der Geschichte ist das Thema Rassismus halt immer noch ein Ding, wo noch so viel geleistet werden muss und wir auch noch so viel zu erzählen haben, aber ja, das mit den Pausen finde ich einfach mega cool und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, dass man das dann auch wirklich schafft langfristig und nicht irgendwie dann wirklich selber daran zugrunde geht, weil das so emotional ist.
Und es ist auch viel Schmerz. Und ich meine, jetzt mal wenn wir mal auf einer distanzierten Ebene schauen, willst du dich doch nicht immer wieder mit deinem Schmerz auseinandersetzen. Wenn du dich trennst, dann ist es super schmerzhaft, aber du wirst halt nicht jeden Tag dich immer wieder an diese Trennung erinnern und sagen, boah, er hat das zu mir gesagt oder ich habe das gesagt und immer wieder diesen Schmerz nach außen wölben, um dann vielleicht sogar zu hören, naja, so schlimm ist es jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist doch, ich habe dir doch gerade gesagt, dass das mir wehtut. Verstehst du? Das ist so, there are levels to it. Ich verstehe, Aufklärungsarbeit muss geleistet werden, aber das sage ich auch wirklich für schwarze Menschen nochmal ganz eindringlich, nur dann, wenn du kannst und willst. So, because ich will ja nichts sagen, aber es gibt ja auch YouTube-Videos, die super sind. Super.
Google is your best friend.
Google is your best friend.
Ja, also du hast ja vorhin schon deine Familie angesprochen, dass du da sehr viel Rückhalt hast. Ich meine, das war ja auch eine krasse Wendung quasi, dass du dich mit diesem Thema so krass auseinandergesetzt hast. Wie haben die das denn so aufgenommen? Weil ich weiß jetzt, von meiner Mom, die hat das am Anfang gar nicht verstanden. Also ich musste es ihr mehrmals erklären, so okay. Und jetzt ist sie aber auch voll in und unterstützt uns beide komplett. Aber sie hat das am Anfang gar nicht verstanden. Und auch so, ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass halt dann so die ältere Generation, die versteht gar nicht, was jetzt der Stress ist. So.
Ja.
Stress, genau.
Ja.
Ist nicht langweilig so, ne?
Ich muss an dieser Stelle echt lachen, weil ich glaube, das ist die Auffassung, die wir haben. Aber am Ende des Tages haben unsere Eltern einfach ganz anderen Struggle gehabt. Ne? Also da ging es ums Überleben. Da ging es darum, dass sie ihre Eltern verlassen haben, sind von einem anderen Kontinent auf einen anderen Kontinent, um ein gewisses Existenzminimum zu sichern, um uns eine bessere Zukunft zu geben. Und ich meine, zwischen Asylanträgen und Rassismuserfahrungen verlorene Jobs und was da sonst noch alles dazu gehört hat, nee, einfach ganz andere Kämpfe. Es waren existenzielle Kämpfe. Und da hat man nicht, denke ich, auch nicht die Energie gehabt, sich mit jeder einzelnen Erfahrung, mit jedem einzelnen N-Wort auseinanderzusetzen, wie wir das jetzt können, weil wir einfach wieder auch andere Privilegien haben, durch das, was die gemacht haben, um uns halt damit auseinandersetzen zu können. Also wäre unser Existenzminimum jetzt nicht gesichert, dann würde ich hier nicht sitzen. Also das sind solche Sachen, glaube ich, das ist nochmal eine andere Perspektive, warum unsere Eltern vielleicht einfach so agieren und reagieren. Auf der anderen Seite natürlich auch im Kolonialismus und mit dem, was der Kolonialismus mit sich gebracht haben, ist natürlich auch sehr viel Taubheit einfach. Also so ein gewisses, das gar nicht mehr fühlen, gar nicht mehr annehmen können und vielleicht einfach denken, dass da auch eine gewisse Normalität einfach dahinter ist. Das, also zum Beispiel das, was meine Eltern oft sagen, so weiße Menschen sind einfach so.
Ja,
also
die, das höre ich auch sind sehr einfach oft. So.
Und deswegen,
ja, stimmt. Ja.
Dass sie irgendwann auch gesagt haben, so für sich, I can't keep myself. Wirklich, I can't keep myself. Es ist okay, wenn du es nicht verstehst und mich nicht magst, okay, ich mach mein Ding. So zumindest habe ich das so ein bisschen bei meinen Eltern jetzt mittlerweile. Und ja, klar, auch, dass man vielleicht manche Dinge gar nicht so wahrnimmt und gar nicht für möglich hält. Naja, also meine Eltern, also die erste Reaktion war so, Kind, du bringst dich voll in Gefahr. Weißt du das eigentlich? Das sind Rechtsextremisten hier und du willst da draußen sprechen.
Ist auch krass, echt? Ne? Also die hatten eher so diese Angst vor Rechtsextremisten. Okay,
die krass. Die hatte Angst, die so, du weißt, ne, und so. Ich so, ja. Ich weiß, aber ihr kennt auch eure Tochter und sie will, sie wird machen. Und die so, ja, wir wissen, du machst immer, was du willst. Ich so, ja. Und dann haben die Rede gehört und meine Mutter hat halt die Rede einer ihrer Chefinnen gezeigt und die hat sie dann angehört und die Chefin ist wutentbrannt und ausgerastet und war so, ich kann gar nicht verstehen, was das soll und warum redet sie so aggressiv? Und meine Mutter, dann, ja, weil du es nicht verstehen willst. Sie hat ihr einfach gesagt, weil du es nicht verstehen willst. Sie so, ja, aus deiner Perspektive ist es einfach zu sagen, es gibt es nicht. Sie hat recht mit dem, was sie sagt. Und ich war so, Mom, I'm hella proud of you. I'm hella proud of you. Wirklich, sie hat es einfach gesagt und meinte so, nein, bis hierhin und nicht mehr weiter. Und hat sie gemeint, du hast recht mit dem, was du sagst. Das ist wirklich so, aber die wollen es nicht verstehen. Und habe ich gemeint, ja, okay. Und ansonsten unterstützen sie mich. Die unterstützen mich und geben mir echt ganz viel Liebe. Aber sie haben natürlich auch Angst, klar, weil, also wenn wir jetzt auch nach London schauen, die eine Aktivistin, die da ja angeschossen worden ist, Morddrohungen. Es ist schon nicht, diese Arbeit bringt auch noch andere Schattenseiten mit sich, ne? Und auch die Öffentlichkeit, will man das wirklich? Aber, ja, ich bin ja auch gläubig und irgendwo sage ich mir, das ist mein Calling. Das ist mein Job. Das ist meine Berufung.
So, wow. So schön.
Let's see where it leads us. Ich meine, ja.
Und es ist auch
ich kann richtig. Nicht mehr aus Angst. Ja, ich glaube, das ist auch das Ding. Ich kann nicht mehr aus Angst nichts machen. Das geht nicht mehr. Ich kann nicht aus Angst die ganze Zeit schweigen. Nein. Ich kann das nicht mehr.
Das haben wir eigentlich unser Leben lang gemacht eigentlich. Wenn man es so sieht.
Das haben wir wirklich die ganze Zeit gemacht. Ich habe lange genug geschwiegen.
Mhm. Ja. Wir haben immer mitgelacht auch. Verstehst du? So, ne?
Wir haben immer mitgelacht. Wir haben immer mitgelacht. Wenn sogar, wenn wir verarscht wurden, haben wir mitgelacht. Wenn ich jetzt auf diesen Moment zurück irgendwie springen könnte, in einer Zeitkapsel, ich würde mir eine Ohrfeige verpassen, ey.
Nee, es ist echt so. Man hat wirklich noch mitgelacht aus Unsicherheit und aus,
wo
man letztlich auffallen. Genau, und es ist dieses Unwissen. Und mittlerweile schaue ich die Leute so an und denke mir so, nee, ich fand's jetzt nicht lustig.
Ja, redest du mit mir gerade? Das merkst du auch
direkt, wenn du die konfrontierst, so, dass die total verwirrt sind. So,
Weil sie damit nicht gerechnet haben. Ja, die rechnen nicht damit. Die rechnen damit so, ja, ist doch nicht so schlimm. Hä? Nee, also... Es ist noch viel Arbeit, aber Step by Step. Und das Witzige ist ja tatsächlich, hockt euch auch mal hin und redet mal so ein bisschen mit euren Eltern darüber. Ich habe mich meine Mutter noch nie darüber unterhalten, aber sie war auch so, ja, ich war früher auch in der Partei und auch politisch aktiv. Ich so, I knew from the beginning, dass dein Blut liegt. Sag doch einfach. Echt, also... Und also weißt du, man, da wäre so krasse Sachen gemeint. Ja. So, ja, sie war auch direkt in Togo schon damals politisch aktiv und gegen die Diktatur und hat sich da auch engagiert. Aber sie hat auch gemeint, so, das ist halt das Ding mit diesem, man setzt halt auch irgendwo sein Leben aufs Spiel.
Ja.
Und wenn man halt irgendwann Kinder kriegt, dann, ja.
Klar. Ja, aber das ist lustig, dass du das erwähnst, weil das war irgendwie das Gleiche mit mir und meinem Bruder, ja, als er sich unsere Podcast-Folgen angehört hat. Am Anfang haben wir wirklich noch jede Woche drüber gesprochen, wieder über die aktuellste Folge und er so, hey, wie krass, dass ich gar nicht weiß, wie du da denkst und wir denken ja da total gleich irgendwie. Ja, und wir haben ja die gleichen Ängste und Sorgen und dann hat er halt auch damals immer gemeint, ist das so krass, dass wir uns seit fast 30 Jahren kennen im Endeffekt und noch nie darüber gesprochen haben. Ich habe davor noch nie mit meinem Bruder aktiv über das Thema Rassismus gesprochen, wie man es jetzt irgendwie macht.
Ich glaube auch einfach, weil jeder so einen Mechanismus gefunden hat, damit klarzukommen. Und irgendwie ist es doch wieder, was wir vorhin gesagt haben, das Schweigen.
Und ich glaube auch, dass einfach in afrikanischen, Familien, dass einfach andere Probleme höher gestellt werden.
Ja,
glaube ich auch. Dann gibt es dann wieder irgendwie Probleme mit Leuten in Afrika und dann fehlt da wieder Geld und Pipapo und keine Ahnung. Da hat dann so, das Thema Rassismus hat nicht wirklich viel Platz, obwohl eigentlich jeder in diesem Haushalt Rassismus erlebt in diesem Land.
Ja,
so,
ja.
Aber ja, das ist echt krass.
Ja, ja, wir haben es auch immer nur so, also ich habe schon ein paar krasse Erfahrungen gemacht da in diesem Dorf. Auch so wirklich körperliche Sachen. Und aber da war meine Mutter, die war straight. Meine Mutter war ready to fight. Und die war wirklich so, okay, wir finden die jetzt.
Die meine ist Mutter war ready. Auch,
ne? Ja, weil die war so, ich bring mein Kind von Togo hierher. Wir haben so gesuffert. Und jetzt kommst du und willst ihr sagen, sollen hier diese.
Ja, meine Mutter war da früher auch immer sehr, ja, krass unterwegs.
Ich kann gar nicht die Wahrheit sagen, weil das ist einfach nicht gut.
Das können wir echt nicht anfangen. Wir können festhalten, mit unseren Müttern war nicht zu spaßen.
Es war nicht zu spaßen. Ja.
Ja,
geil.
Was auch eine Form von Empowerment war. Also ich bin super dankbar dafür, weil habe ich viel gelernt, sag mal so.
Ja, voll.
Ja, krass.
Ja, wie war es denn für deine Freunde? Also für deine weißen Freunde, für deine schwarzen Freunde, hattest du da irgendwie, hast du da einen Unterschied auch gemerkt vom Verhalten?
Warum lachst du?
Weil das ein total sensibles Thema ist, aber was heißt sensibel? Also ich habe kaum weiße Freunde.
Ich wollte gerade sagen, du hast keine weißen Freunde. Was jetzt auch nicht stimmt.
Also mittlerweile ist es echt zurückgegangen. Und also es hat auch mit meinem Woke-Sein hat es angefangen, dass ich mich, glaube ich, einfach auch von Leuten getrennt habe, die das einfach nicht verstehen. Also ich habe wirklich für mich auch gelernt, ich habe das Recht auf einen Safer Space, ich beanspruche diesen Safer Space und entweder du gehörst dazu und kannst dich in deinem Weißsein, in deinem Privileg zurücknehmen und reflektieren, dann super, super gerne, wenn nicht, dann nicht. Und mit meinen Schwestern, also meinen schwarzen Schwestern, mache ich natürlich nochmal ganz andere Erfahrungen, verbinden uns ganz andere Dinge. Es gibt vereinzelt welche, von meinen weißen Freunden, mit denen bin ich heute immer noch sehr gut befreundet, die auch echt ihre Privilegien hinterfragen und auch sich genau dann wissen, wann zurückzunehmen. Und das ist gut und das ist sehr wichtig. Und genauso respektieren die und verstehen die aber auch, dass es für mich nach 17 Jahren oder fast 20 Jahren ohne irgendeine schwarze Bezugsperson, die auch als Freundin oder Freund gelten könnte in meinem Leben, für mich so wichtig ist, dass ich einfach mich jetzt mit schwarzen Menschen umgebe und das genieße, weil ich wirklich einfach heile. Das tut so gut. Das tut so gut. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie empowernd und es ist so richtig und ich muss nicht mal erklären. Es ist it's just flowing. It's the energy for me at the end of the day. Und deswegen I'm comfortable over here. Ja, es ist echt, also. Und ansonsten meine Mädels, die sind Fine Girls Number One. Shoutout an euch an dieser Stelle. Die sind wirklich Supporter. Die sind da. Die sind immer da. Und die interessiert auch immer, was ich mache. Und das ist so, ja, es ist mega. Also es tut richtig, richtig gut. Und die ich verloren habe, Shoutout auch an euch an dieser Stelle. Ich hoffe, ja, ihr habt nochmal, ihr seid in euch gegangen. Sorry, just because this, ich, nein, also es ist schon, nein, Mann, ich muss ehrlich sagen, wenn du mit deinen Freunden darüber diskutieren musst, ob Rassismus existiert oder nicht, und die haben diese Erfahrung gerade gemacht, also die waren dabei. Und alles, was sie dazu sagen, ist krass. Hä?
Ja,
ja, nee, ich würde mich vor dich stürzen und würde mich wie ein Schild würde ich mich vor dich werfen. So wäre ich. Warum bist du nicht
die
so?
Wenigsten, glaube ich.
Ja, aber das ist nicht, ja. dann bist du nicht ride or die. Sorry. Ja. Wenn du vor allem als weiße Person dich nicht vor mich stellen kannst und schützen, wenn sowas passiert, oder zumindest auch einfach, wir reden ja jetzt nicht vom körperlichen Angriff, sondern sagen, hey, was soll das? Mhm. Was soll das? Nein, dann bist du fehl am Platz. Dann bin ich lieber allein, weil dann weiß ich, ich bin allein. Hä?
Hm. Ja, voll. Also, ich find's mega, was du gerade sagst. Also, würdest du schon sagen, dass so im Verlauf dein Freundeskreis sich auf jeden Fall verändert hat und ja, viele Leute komplett. Auch weggefallen sind?
Oh mein Gott, komplett. Ja. Komplett. Und also,
das habe ich auch früher, erahnt, tatsächlich. Habe ich schon geahnt, dass es so war.
Ja, ich war früher so, auch glaube ich, ein bisschen Quantität über Qualität. Und jetzt bin ich halt Qualität über Quantität, muss ich auch ehrlich sagen. Also das ist auch nochmal, und auch meine Person hat sich dann gewandt, ich bin ein anderer Mensch. Ich bin, also die, Gregor kann das ja bezeugen, die Melanelle vor 10, 15 Jahren, hat mit mir gar nichts mehr zu tun. Null. Selbst die vor 3 Jahren schon nicht mehr. So, ja. Und ich bin halt auch, das ist wieder das Skorpion in mir, ich bin auch sehr radikal, also...
Ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen jetzt dir und uns. So, weil ich finde, also wir sind halt wirklich gar nicht, wir wollen immer super vorsichtig die Themen halt angehen. Klar sind wir immer ziemlich direkt und sagen, wie es ist. Aber so also radikal würde ich jetzt nicht sagen, dass wir sind.
Nee.
Also, ja, ich bin halt ein Entweder-Oder. Also, verstehst du es? Nein? Okay, bye. Ich versuch wirklich... die Tür, solange es geht, offen zu halten, aber es kommt einfach ein Punkt, das ist wie Strikes. Strike number one, number two, number three, okay. Ja, beim dritten, verstehst du oder verstehst du nicht? Nein, useless. Weil es bringt doch nichts. Es bringt doch nichts, wenn ich mich die ganze Zeit und zwar auf irgendwelchen anderen Ebenen auch kleiner machen muss und unterordnen muss, damit du dich nicht verletzt fühlst. Wieso ist es in Ordnung, dass du dir aussuchen kannst, wann du dich mit diesem Thema beschäftigen willst und wann nicht. Aber ich mache diese Erfahrung ständig in allen möglichen Räumen, an allen möglichen Orten. Nein. Ja. Und dann willst du dir raussuchen, wann du darüber reden willst. Ernsthaft? Das ist wirklich... Und dann tue ich mir selber wenig mehr so und gehe auch mit so einem komischen Gefühl nach Hause.
Ja, hä? Ist wirklich so.
Ich sitze doch nicht mehr mit Leuten in dem Raum, die mir dann solche komischen Witze machen. Ich sehe dich gar nicht im Dunkeln. Was?
Ach Gott.
Ja, solche Sachen. Ja. Nee. Nein.
Nee, für sowas habe ich
auch noch
gar
in meiner Freizeit. Ja, auch nicht in meiner Freizeit. Das ist so mein, das ist die Zeit für mich.
Gut, aber Leute, die solche Sachen.
Rein muss.
Also wenn Leute, die solche Sachen sagen, sind jetzt nicht Freunde. Also es sind ja einfach irgendwelche unnötigen Menschen.
Hä? Ja.
Okay, früher waren es...
Ja, naja, ja, genau. Früher gab es schon, glaube ich, viele, die das gesagt haben und wo wir mitgelacht haben und die wir
Essen,
auch als Freunde bezeichnet haben.
Die du mitgebracht hast, Dinge, die du anhattest, die Sprache, die du gesprochen hast. Hä? Also da muss ich verstehe die Ohrfeige, weil ich würde es mir auch auf jeden Fall geben. Jetzt
travel back in time, ohne Scheiß. Mutter
Black and Face, my sister. My sister.
Ja. Also würdest du auf jeden Fall sagen, Heilung, Empowerment geht tatsächlich einfach auch einher, sich wirklich mit so einem Support-System zu surrounden.
Ja, deswegen ja auch Umoja. Auf jeden Fall.
Genau.
Ja, deswegen auch Umoja. Also wir haben ja dann auch vor ein paar Jahren den Verein gegründet von und für schwarze Menschen und das sind auch ausschließlich schwarze Menschen in diesem Verein. Und das tut gut.
Erzähl doch ein bisschen von dem Verein. Das würde mich jetzt interessieren.
Ja, Umoja ist halt echt so mein wahr gewordener Kindheitstraum, weil es einfach Es ist ein Ort, wo man sich weiterbildet. Also wir haben immer wieder sonntags verschiedene Vorträge zu verschiedenen Themen, schwarze Geschichte, Kolonialismus, alles Mögliche hatten wir bisher schon. Wir haben jetzt bald auch noch einen Talk zu Mental Health und so. Also super tolle Themen, wichtige Themen auch für die Community. Und machen auch Get-Togethers. Wir haben auch schon Umoja Vibes, unsere erste Party. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Ihr kommt auf eine Party und es sind nur schwarze Menschen. Nur schwarze Menschen! Leute, der Vibe! Wir wollten um 2 Uhr nachts schon, wir wollten Tuck machen, wir waren bis um 7 waren dort. Es war einfach lit. Es tut so gut und auch, man fokussiert sich halt viel mehr auf die Themen, die für die Black Community einfach relevant sind und nicht unbedingt auf dieses, wie können wir eine Brücke zwischen der Situation, in der wir leben und so finden, sondern als wirklich eher so, welche Themen braucht die Black Community? Was brauchen wir? Was brauchen wir unter uns? Was lässt mich jetzt dich als Bruder betiteln und dich als Schwester und dich halt eben nicht? Was brauchen wir? Was brauchen wir? Mhm. Und das ist halt Umoja und love that space.
Cool.
So schön.
Danke.
Wäre ich auf jeden Fall mal, habt ihr eine Website?
Website noch nicht, aber Instagram.
Okay, cool. Schaue ich auf jeden Fall mal rein.
Cool.
So schön. Ja, was wünschst du dir denn irgendwann, wenn du wenn du eigene Kinder hast und hier in Deutschland leben solltest? Und ich sag das jetzt so, als würdest du wegziehen wollen. Nein, ja. Also, aber.
Ja. Ich will nicht in Deutschland leben.
Ja, wo dann, wenn ich fragen darf?
Also momentan in meinen kühnsten Träumen.
Genau.
Geht zurück nach Togo. Mhm. Wenn meine Arbeit hier getan ist, ich jeden Stein so gedreht und gewendet habe, wie ich den drehen und wenden wollte, meine Publikationen auf dem Markt sind, ich meinen Lehrstuhl habe, dann geht's ab nach Togo. Dann machen wir da weiter. Mit unseren Lehrstühlen, mit unseren Büchern, mit unseren Publikationen.
Das wollte ich gerade sagen. Dort auch, weil das ist nochmal eine ganz andere Art von Arbeit, ja, die man, glaube ich, einfach in Afrika leisten muss. Ja, und das ist, glaube ich, so wichtig, da die Leute einfach auch abzuholen und zu sagen, hey, schaut mal auf euch. Nee, die Weißen sind nicht immer nur besser als ihr, sondern ihr könnt auch, weil das ist meistens doch noch so ein bisschen deren Wahrnehmung. Ne?
Und ich glaube halt auch einfach, dass man halt die mit den Ressourcen unterstützen sollte vor allem. Also es ist nicht mal so, dass ich, also ich, es ist zwiegeschnitten. Es gibt, glaube ich, auf jeden Fall Leute, die diese Mentalität noch haben, irgendwo diese koloniale Mentalität noch in sich tragen. Aber es gibt auch auf jeden Fall viele, die, ich meine, krasse Abschlüsse haben. Professor, Doktor, doppelte, dreifache Abschlüsse und einfach nur auf den Job warten. Mhm, die suchen einfach Job. Und weil der Arbeitsmarkt das nicht hergibt. Ja, also ich glaube, wenn wir nach Afrika schauen, vor allem wir aus der Diaspora, müssen wir auch mit einem gewissen, also auch dann uns an die Nase fassen und sagen, wir sind hier auf jeden Fall super privilegiert. Und genießen hier einfach gewisse Vorzüge, die wir lieber zur Verfügung stellen sollten und nicht irgendwie so ein bisschen so als, wir gehen jetzt darüber als Teacher und wir wissen das und können das und das. Die Expertise ist da. Das Problem ist einfach, dass der Markt nicht da ist. Genau. Und das ist, sollten halt wir halt einfach diesen Markt mitstützen und auch einfach vor allem, weil der Markt jetzt mittlerweile auch eingenommen wird von anderen Ländern, sollte das absolut nicht in unserem Interesse sein. Aber was ich mir für meine Kinder wünsche, oh mein Gott, ich wünsche mir für meine Kinder so viel. Aber vor allem wünsche ich mir für meine Kinder Liebe. Ganz viel Liebe in vielen Räumen, in denen sie sind und in den Räumen, in denen ihre Namen fallen werden. Einfach Liebe. Ich wünsche mir, dass sie diese Selbstbestimmung, dieses Selbstbewusstsein schon sehr früh für sich entdecken und immer wieder umdenken. Ich wünsche mir, dass sie Knowledge of Self haben, also dieses Wissen über sich selbst, über seine Geschichte. Mhm. Das wird auch ein großer Part meiner Aufgabe sein. Aber ja. dass ich denen einfach sehr viel Wissen mit auf den Weg gebe. Ja, ich hoffe doch. Und aber auch auf der anderen Seite, dass sie diese Erfahrungen machen. Das klingt jetzt hart, aber dass sie die Erfahrungen machen, um auch zu verstehen, wie diese Welt eben funktioniert und bestimmt auch noch lange funktionieren wird. Und damit sie das auch einfach stärker macht. Damit sie wissen, du kannst da drüber stehen. Du wirst da drüber stehen. Deine Ahnen haben das auch schon gemacht.
Krass.
Ich bin so emotional gerade.
Oh Gott, die Lego weint gleich.
Die ist sowieso die erste. Sobald mein erstes Kind kommt, die so, oh mein Gott, du hast ein Kind. Das ist Grego. Die kommt mich nie besuchen, aber dann kommt sie jedes Wochenende.
Dann komme ich, genau. Ihr wollt es nie besuchen, reden wir nochmal, aber nach dem Podcast, ja.
Ja, Melanelle, das waren jetzt auf jeden Fall voll die schönen Schlussworte. Vor allem der letzte Punkt, wow, dass sie es auch, dass sie es durchleben, das finde ich krass, weil das habe ich tatsächlich nicht erwartet. Aber hat jetzt auch bei mir irgendwie so ein Wake-up-Call, weil es ist eigentlich echt ein wichtiger Punkt. Wir danken dir auf jeden Fall voll, dass du dir heute Zeit genommen hast, ein bisschen mit uns zu quatschen. Es waren sehr viele Punkte, sehr viel Input, mega strong woman und super inspirierend. Wir werden auf jeden Fall dein Insta verlinken und auch das Video reposten, weil das ist, ist auf jeden Fall wert, das nochmal anzuschauen, jetzt so ein Jahr danach. Auf jeden Fall danke dir voll.
Ich danke euch. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal. Und dann, lasst euch auf jeden Fall nicht unterkriegen, ne?
Auf gar keinen Fall.
Danke. Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal. Und somit unsere legendären Schlussworte von dir sind ja.
Wir freuen uns auf jeden Fall voll, wenn ihr nächsten Monat wieder einschaltet, wenn es heißt Black Wine Podcast mit Gregorin und Cynthia. Ciao, Leute.
Ciao.
Bye.